Ich bin dann auch auf wirklich harte Drogen gekommen und das dachte ich wirklich unter Kontrolle zu haben. Es war natürlich schon angenehm und nett, wenn man Probleme hatte, und das ist die gefährliche Sache daran, dass man die mit diesen Drogen zudecken, verdrängen, wegschieben kann. Und das ist lange ganz gut gegangen, weil man das nicht angenommen hat von mir. Ich wurde nie ganz im Stich gelassen. Ich hatte immer einen Platz, wo ich hinkehren konnte und die Zuneigung und den Goodwill meiner Familie. Es war ein langer Kampf und ist es manchmal noch immer.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem WZ-Podcast Weitergedacht. Mein Name ist Matthias Ziegler und mir gegenüber sitzt heute unsere 360-Grad-Trainee Tari Nischalk.
Danke, Matthias. Ich freue mich, als Petras Vertretung heute mit dabei zu sein.
Ja, das bist du aus gutem Grund. Schließlich hast du ja schon reichlich Podcast-Erfahrung.
Ja, das stimmt mittlerweile. Es sind fast 5 Jahre Erfahrung mit Konzeption, Redaktion, Produktion und Postproduktion von Podcasts zu verschiedenen Themen. Allerdings großteils im Bereich Klima und politische Bildung.
Ja, und heute geht es um das Thema Drogen.
Genau. Das ist ein sehr schwieriges Thema und wir werden in der kommenden halben Stunde versuchen, Drogen und Abhängigkeit weder zu verteufeln noch kleinzureden oder gar zu verherrlichen. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, die Komplexität der Thematik vollkommen zu erfassen.
Ja, und deshalb ist es wahrscheinlich am besten, wenn wir einfach jemanden seine Lebensgeschichte mit den Wendepunkten, die damit einhergegangen sind, erzählen lassen. Dabei gleich eine Triggerwarnung, weil es um den intensiven Konsum von illegalen Substanzen geht, konkret von Haschisch, Kokain und Heroin. Und genau darüber habe ich mit Norbert gesprochen. Der ist 60 Jahre alt und war seit seiner Jugend abhängig.
Wie ich zu den Drogen gekommen bin, in meinem Kreis, das waren hauptsächlich Leute aus gut bürgerlichen, besserem Hause. Das waren alles keine Leute von der Straße oder von der Gosse, die furchtbar kriminelle Menschen waren und böse. Und das waren durchaus Menschen, die es auch geschafft haben, Gott sei Dank. Das muss ich sagen, also wenn man die Chance bekommt und den Background hat, kann man es schaffen. Viele von denen haben es geschafft, viele leben allerdings auch nicht mehr. Ich war schon in der Schulzeit ausprobierender in Richtung Haschisch und Grasrauchen und ab und zu ein Haserl ziehen und habe hier ein bisschen auch die Hemmungen und die Gefahr übersehen und dachte tatsächlich längere Zeit, dass mir das nicht passieren kann. Bin dann auch auf wirklich harte Drogen gekommen, schon in der Schulzeit. Und das dachte ich wirklich unter Kontrolle zu haben. Ich möchte mich auch nicht ausreden auf Probleme. Natürlich, wie das Leben so spielt, hat man auch Probleme. Ja, aber es war jetzt bei mir nicht ausschlaggebend und vordergründig, dass ich aus Problemen zu Drogen gegriffen habe. Aber es war natürlich schon angenehm und nett, wenn man Probleme hatte. Und das ist die gefährliche Sache daran, dass man die mit diesen Drogen zudecken, verdrängen, wegschieben kann. Und das, so habe ich sie verwendet, längere Zeit. Dazu kommt, bitte soll keine Ausrede sein, mein ADHS, ja, das mich sowieso innerlich sehr zerrissen Mensch gemacht hat, der ständig auf der Suche war. Es war im Prinzip eine Selbstbehandlung meiner inneren Zerrissenheit, wo man damals keine Ahnung von dieser, wenn man es Krankheit nennen kann überhaupt, weil ich konnte in der Schule nicht ruhig sitzen, schon in der Volksschule bin ich die Hälfte im Winkel gestanden. Und die Vorsicht leidet da auch darunter. Ich hatte da, eigentlich war ich neugierig und weniger Respekt. Und bei mir kann das nicht passieren, doch nicht mir. Was mich da geritten hat, weiß ich nicht. Erst die Suche nach dieser, nach innerlicher Ruhe, nach Geborgenheit, das vermittelt am Anfang schon diese Drogen, also Heroin. Nur ist ja das eine kurzfristige Sache und nur anfänglich so, weil dann irgendwann hilft das ja nicht mehr, sondern man braucht das Zeug einfach, um normal zu funktionieren.
Der Norbert hat ja in den 80er Jahren begonnen, Drogen zu nehmen. Hast du das Gefühl, dass sich seither was verändert hat, Tari? So gesellschaftlich, was den Stellenwert von Drogen betrifft?
Also ich habe die 80er Jahre natürlich nicht miterlebt. Aber ich glaube, was sich seither stark gesellschaftlich gewandelt hat, ist, dass es heutzutage ein differenzierteres Bild von Drogenkonsum und Abhängigkeit gibt. Dass es nicht ausschließlich mit Willenskraft zu tun hat, ob man in eine Abhängigkeit gerät und nicht einfach aufhören kann mit dem Konsum. In dem Zusammenhang hat zum Beispiel die Forschung erstmals vor 10 Jahren gezeigt, dass Suchterkrankung eine genetische Komponente hat. Und manche Menschen einfach ein größeres Suchtrisiko als andere haben. Auch, dass verschiedene Veranlagungen das Suchtpotenzial vergrößern. Beispielsweise hat ja Norbert erwähnt, dass er ADHS hat. Davon betroffen haben genetisch bedingt einen anderen Dopaminhaushalt und ein größeres Verlangen, sich diese Glückshormone extern zu beschaffen. Das haben wissenschaftliche Studien der letzten Jahre gezeigt. Unter anderem war bei einer Studie der Universität Bonn 2019 von den befragten Drogenabhängigen jede 5. Person von ADHS betroffen. Bei Alkoholabhängigen war es sogar jede 4. Außerdem gibt es heute, glaube ich, mehr Awareness, dass nicht nur illegale Suchtmittel problematisch sind.
Ja, die gibt's. Denn was man nicht vergessen darf, die verbreitetste Droge in Österreich ist ja der Alkohol. Und in einer Jugendstudie haben 60% der Jugendlichen angegeben, dass sie in den vergangenen 30 Tagen Alkohol konsumiert haben. Und 20%, also ein Fünftel, haben berichtet, dass sie regelmäßig trinken oder im vergangenen Monat zumindest einen starken Rausch hatten.
Was bedeutet regelmäßig in dem Kontext?
Naja, mindestens 6-mal im Monat, also etwas mehr als einmal in der Woche. Und während bei jedem 7. Erwachsenen der Alkoholkonsum bereits gesundheitsgefährdende Ausmaße angenommen hat, liegt der Anteil bei den Jugendlichen bei 9%. Das ist etwa eine von 11 Personen. Wobei Burschen nicht unbedingt mehr, aber intensiver trinken als Mädchen. Umgekehrt allerdings hat sich auch in den vergangenen 20 Jahren der Anteil der Jugendlichen, die gar keinen Alkohol trinken, verdoppelt und die Zahl derer, die noch nie Alkohol probiert haben, sogar vervierfacht.
Genauso wie bei Nikotin. Auch wenn immer weniger Leute Zigaretten rauchen, wird halt jetzt trotzdem viel gewaped oder gesnoozt. Und wenn man alles zusammenrechnet, haben 57% der befragten Schülerinnen in ihrem Leben schon einmal Nikotin in irgendeiner Form zu sich genommen. 37% zumindest einmal im Monat und 18% täglich oder fast täglich. Zum Vergleich, bei den Erwachsenen rauchen 21% täglich. Und was illegale Drogen angeht, ist Gras wenig überraschend, die am häufigsten konsumierte in Österreich. Immerhin ein Fünftel der 15- bis 65-Jährigen, also 20%, hat es schon mal probiert. Regelmäßig konsumiert wird es von knapp 5%. Allerdings hören die meisten bald wieder auf.
Für manche ist es halt schon eine Einstiegsdroge, so wie bei Norbert. Aber es stimmt schon, beim Kokain sind es dann nur noch etwa 1% der ÖsterreicherInnen, die zumindest einmal im Leben gekokst haben. Und bei Opioiden wie etwa Heroin ist es 0,5%, also eine von 200 Personen. Das heißt, Drogenkonsum muss nicht unbedingt gleich Abhängigkeit bedeuten. Wobei den meisten, die dann tatsächlich abhängig sind, man es im Alltag gar nicht anmerkt. Bei Norbert zum Beispiel war das auch so.
Eigentlich habe ich fast immer gearbeitet nebenbei. Ich war Flugbegleiter bei einer Airline und das ist lange gut gegangen, auch ohne Drogen, aber wie gesagt, ab und zu. Und das aus dem ab und zu ist dann einfach eine Abhängigkeit geworden. Da geht dann ab und zu nicht mehr, weil da spielt der Körper nicht mehr mit und die Psyche.
Würdest du sagen, dass dein Job als Flugbegleiter mit vermutlich auch vielen Jetlags zwischendurch ein Faktor war, der das verstärkt hat?
So interessant und schön das ist für junge Leute, ja, letztendlich, weil ich ja noch lange am Fortsein dieses Zurückkommen und dann Aufwachen und man weiß jetzt nicht, wo ich in der Welt, in welcher Stadt ich bin und registriere, ich bin zu Hause, man in ein gewisses Loch fällt, wenn man hier nicht wirklich strukturiert seinen Tagesablauf hat und solange man nüchtern ist und Interessen hat, andere außer Drogen, tust du kulturell was, du schaust dir die Gänge an. Interessant und wirklich war eine schöne Zeit, aber im Zuge des zunehmenden Drogenkonsums ist es dann eigentlich nur mehr darum gegangen, wie lange und wie viel Drogen habe ich, um zu funktionieren. Und das ist schade, weil da kann man dann auch nichts genießen eigentlich. Sondern nur schauen, dass man das hat, was man zum Überleben braucht, nämlich eine Droge.
Gleichzeitig hast du aber deine Drogensuchterkrankung auch gut kaschieren können, eine gewisse Zeit lang.
Ja, das ist relativ lang gegangen und vor allem bin ich bei der Arbeit nicht in irgendeinem Kämmerlein gesessen. Ich hatte immer mit Menschen zu tun. Wahnsinnig grandiose, wahnsinnig anstrengende schauspielerische Leistung, die funktioniert hat, wenn ich Drogen hatte. Und die natürlich nicht funktioniert hat, wenn ich keine Drogen gehabt habe, was auch vorgekommen ist. Und dann war das ein harter Kampf. Das ist lange ganz gut gegangen, weil man das nicht angenommen hat von mir. Bis dann eben das nicht mehr zu übersehen war. Ja, auch meine Arme zerstochen und ich nicht mehr gut ausschaute. Ich hatte dann auch nicht nur Hepatitis A und B, sondern auch Hepatitis C. Das ist eine Krankheit, die man sich eben von Spritzen holt.
War die Finanzierung jemals ein Problem bei dir?
Ja, natürlich, weil das kann man gar nicht verdienen, was man da ausgibt. Und ich habe Schulden, die ich heute noch zurückzahle und mich teilweise mit Banken geeinigt. Und selbst die Banken waren schockiert, weil ich Kredite bekommen habe, die aufgrund meines Jobs oder meines Aussehens ich bekommen habe und auch die getäuscht habe. Gut, ich weiß es nicht. Ich möchte es gar nicht wissen, wie viel Geld ich für Drogen ausgegeben habe, aber es ist, muss eine erschreckend hohe Zahl sein.
Obwohl, wenn ich vorher richtig zwischen den Zeilen gehört habe, du auch in der Familie dir Geld beschafft hast.
Ja, ich habe Dinge verkauft, ich habe Pfandleihhäuser gut besucht, Dinge dort lassen und dann nicht mehr zurückgeholt, weil man glaubte, man holt sich eh zurück. Ja, das passiert aber nicht, weil das Geld hat man ja danach ja auch nicht. Und so sind sehr viele schöne Sachen, die es heute noch im Familienbesitz wären, leider nicht mehr.
Was war der Punkt bei dir, wo du dann für dich beschlossen hast, du willst von den Drogen wegkommen?
Der Punkt bei mir war, also gesellschaftlich, meinen Eltern, meinen Geschwistern, meiner Familie, meinen Freunden, die sich abgewandt hat, der ganzen Gesellschaft, von der ich geprägt bin oder war, hier dieses Doppelspiel, ja, weil das hat ja ewig gedauert, bis das alles rausgekommen ist, bis ich das zugeben musste, nicht mehr verstecken konnte. Und hier in diesen Gegenden, gerade in diesen Städten hier, in diesen bürgerlichen, südlich von Wien, und wo sich das dann die alten Familien dieser Gegend hier sich kennen und sich das dann herumspricht wie ein Lauffeuer und man ist dann abgestempelt und das hängt mir zum Teil heute noch nach. Man muss lernen, damit umzugehen, ja, und einfach sich selber, den alten Freunden, will man sie wiedersehen, auch denen beweisen, dass man noch der ist, der man einmal war. Dass nur die Drogen es waren, die einen verändert haben, einen unzuverlässig gemacht haben, die einen zum Lügner gemacht haben. Und dadurch, dass man unter Anführungszeichen wieder genesen ist, gesund ist, keine Drogen mehr nimmt. Und es ist natürlich was hängen geblieben an Scham, an Demütigung. Das tut weh. Ich habe mir so, also mindestens 2-3 Mal, wo ich was aufgebaut habe mit Beziehung, mit Wohnung, mit Job, das so zerstört, so absolut kaputt gemacht, ja, und dann mich aufgerappelt und wieder begonnen, clean gewesen, angefangen und dann wieder zerstört und immer exzessiver, ja, dass es wirklich ein Glück ist oder ein Wunder, dass ich hier heute noch sitze.
Seit Norbert sich in den 80ern Hilfe gesucht hat, hat sich aber auch in Österreich viel getan.
Ja, stimmt. Wobei das größte Problem weniger die Bereitstellung der Hilfe sein dürfte, sondern vielmehr die Betroffenen überhaupt in die Behandlung zu kriegen. Übrigens hat sich auch der Ansatz in der Therapie von Suchterkrankungen inzwischen gewandelt, weil State of the Art ist jetzt nicht mehr bloß das Ziel, die Leute weg von den Drogen zu bekommen, sondern den ganzen Menschen und seine Lebensumstände zu betrachten.
Ja, der Gesetzgeber hat seit 2008 einen neuen Ansatz. Damals ist das Suchtmittelgesetz novelliert worden und seither geht Therapie vor Strafe, sofern keine Gefährdung anderer vorliegt. Dazu gehören auch Angebote wie der Spritzentausch oder Check-It, wo man seine Drogen überprüfen lassen kann. Und weil Sucht als Krankheit damit anerkannt ist, zahlt auch die Krankenkasse die Therapie.
Ganz genau. Jede Person mit einer diagnostizierten Suchterkrankung hat Anspruch auf eine Behandlung als Kassenleistung. Und die Drogenhilfe Wien hat klargestellt, wer einen Beratungstermin braucht, bekommt doch einen, und zwar ohne lange Wartelisten. Zu Norberts Zeiten war das noch schwieriger. Wie bist du persönlich dann von den Drogen weggekommen?
Gut, das war ein langer Weg. Also in den 80er, 90er Jahren hat es ja eigentlich in Österreich nur eines gegeben ist in die Psychiatrie, heißt ja noch lange nicht, dass die Geschichte erledigt ist, sondern das Erste, was man meistens oder normalerweise tut, ist, wenn man entzogen hat und dann clean ist, dass man rausgeht und sich irgendwo was beschafft. Es muss auch die Zeit reif sein, man muss wirklich wollen. Und das ist ja leider eine Zeit lang nicht so, weil man eben glaubt, ja, man schafft das schon, tut man aber nicht ohne Hilfe. Das hat eh lang genug bei mir gedauert.
Wie schwer war es für dich, einen Therapieplatz zu bekommen?
Ich hatte unglaubliches Glück. Ich war bei mehreren Therapeuten. In den 80er Jahren hat es ja nicht so viel gegeben in diese Richtung. Also ich hatte dann wirklich großes Glück, einen sehr guten Arzt kennenzulernen, dessen Frau eine sehr gute Therapeutin ist. Und das war dann absolut die Richtige. Das habe ich beim ersten Treffen mit ihr eigentlich gespürt und gewusst. Und wir arbeiten seit mehreren Jahren und erzielen ihr wirklich gute Ergebnisse, weil sonst würde ich nicht hier bei dir sitzen. Und so, jetzt höre ich auf und dann mache ich einen Zug und die Geschichte ist erledigt. Das spürt es einfach nicht. Ja. Es war ein langer Kampf und ist es manchmal noch immer.
Also du bist in lebenslanger Therapie de facto?
Ja. Ich habe hart daran gearbeitet, dass es jetzt, dass ich damit leben kann. Man muss sich vor allem selber vergeben können. Das ist das Wichtigste und das muss man einfach nach dem Entzug in einer schwierigen Arbeit über viele Monate durchleben und machen, therapeutisch sich helfen lassen. Sonst kenne ich eigentlich niemanden, der das ohne Hilfe geschafft hätte. Und wenn man dann noch Vergebung seiner Liebsten, Familie, Freunde und so weiter erfährt, dann ist das was Schönes. Ja. Wenn dann die Familie trotzdem und wieder ein Entzug und wieder nicht geschafft und so weiter da hinter einem steht und zu einem hält, dann hat man eh schon ein wahnsinniges Glück.
Und das hattest du?
Und das hatte ich. Also das muss ich wirklich sagen. Ja. Weil es war in den 80er, 90er so die Promisse, man muss den Patienten oder den Drogensüchtigen einmal fallen lassen, ja, dass der ganz am Boden ist, von mir aus unter der Brücke schlafen. Man darf ihn nicht mehr hereinlassen in die Wohnung, ins Haus, was auch immer. Die totale Abkapselung von den Eltern, keinerlei Hilfestellung. Der muss so am Boden sein, dass er wirklich dann will und von dann erst könnte er es schaffen. Ich wurde nie ganz im Stich gelassen. Ich hatte immer einen Platz, wo ich hinkehren konnte und die Zuneigung und den Goodwill meiner Familie, die mich unterstützt hat.
Warst du in der Substitution?
Ich war einige Zeit lang in der Substitution. Es sind Morphine, ja, oder Morphinderivate, die einem die psychischen Schmerz und auch den körperlichen, den physischen Schmerz nehmen. Und das war schon hilfreich. Es war nur dann so, weil das ja nicht das Wahre ist, ist im Idealfall dann sich zu verabschieden, wobei ich mir vorstellen kann, dass es viele Leute gibt, die damit leben, ihre Substitution nehmen. Wie einfach ein kranker Mensch, der seine Medizin nimmt und weder kriminell noch sonst was in Arbeiten gehen, ihren Dienst an der Gesellschaft leisten, Steuern zahlen und funktionieren.
Glaubst du, dass eine Legalisierung von Drogen was an der Situation in Österreich ändern würde?
Auf jeden Fall. Also ich bin davon überzeugt. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher und ich habe mich damit auch nicht näher auseinandergesetzt. Ich weiß nur, dass es in der Schweiz und in den Niederlanden die Verbrechensrate bei Weitem eine niedrigere ist als bei uns. Weil alles, was verboten ist, und das wissen wir, wird ja trotzdem gemacht. Die einzigen, die da mehr verdienen, sind diese kriminellen Institutionen, Mafia und so weiter. Kontrollierte, erlaubte Abgabe über Apotheken. Bitte, ich kenne das Konzept nicht. Es gäbe Lösungen, da ist einfach die Politik in Österreich nicht so weit. Ich wäre schon froh, wenn sie einmal das Haschisch und Cannabis-Rauchen legalisieren würden, weil ja das oft tatsächlich ein erster Schritt ist ins Verbotene.
Weil das nicht mehr Verbotene dann nicht mehr so reizvoll wäre.
Absolut, genau du sagst das, ja.
Ich finde das voll das schöne Beispiel, dass Norbert gerade darüber gesprochen hat, wie seine Familie zu ihm gehalten hat. Weil ich denke, dass diese Unterstützung einfach auch ein wesentlicher Schritt ist, um sich dann externe Hilfe zu suchen.
Ja, was ich auch interessant finde, ist Norberts Meinung in Bezug auf die Legalisierung, dass gerade das Verbotene reizt und dass die Aufhebung dieses Verbotes vielleicht dann auch wieder den Reiz nehmen würde.
Ja, da ist der Norbert nicht alleine. Fast die Hälfte der Bevölkerung in Österreich ist für eine Legalisierung. Das hat eine Umfrage 2023-24 ergeben, allerdings nur für Erwachsene. Und was das Thema Legalisierung angeht, da gehen ja einige Länder schon diesen Weg. Zum Beispiel Tschechien hat schon 2010 mit der Entkriminalisierung von Drogen begonnen. In Deutschland sowie in einigen US-Bundesstaaten gab es in den letzten Jahren einige rechtliche Änderungen, was Gras betrifft.
Ja, stimmt. In Deutschland ist es seit Anfang des vorigen Jahres legal. Und da habe ich eine Studie gefunden, die sich im Vorfeld der Legalisierung eingehend mit der Frage befasst hat, was die denn für den Konsum bedeutet. Und die StudienautorInnen haben herausgefunden, dass in vielen US-Bundesstaaten, wo es ja schon länger legalisiert ist, es jetzt mehr konsumiert wird als früher. Allerdings war die Tendenz zu dieser Zunahme schon vorher da und ein weiteres Verbot hätte sie wahrscheinlich auch nicht verhindert. Und eine ähnliche Situation war auch in Deutschland. Das heißt, die Legalisierung hat jetzt nicht unbedingt den Konsum gebremst, aber sie hat natürlich den Schwarzmarkt und die organisierte Kriminalität stark zurückgedrängt. Und um jetzt noch einmal zum Norbert zurückzukommen, der lebt seit mehreren Jahren ohne Drogen und ist mit sich selbst im Reinen.
Ich meine, ich hätte heute noch ab und zu wirklich Lust, Guster, nenn es wie du willst, nur ich bin gewarnt, also das passiert mir, glaube ich, nicht mehr. Ich kann es mir nicht vorstellen, sage niemals nie, aber ich glaube nicht. Und genieße das Leben eigentlich jetzt, ja, weg zu sein von diesen wirklich furchtbaren Drogen, weil sie ja nicht die Realität sind. Sie nehmen einem ja auf der anderen Seite sehr viel vom Leben. Und nüchtern sein, ja, kann wehtun. Das gehört zum Leben dazu, aber kann auch sehr schön sein. Ich bin in der glücklichen Lage, Schönes erkennen zu können, kleine Dinge, einen Sonnenaufgang, Vögel, die zwitschern. Ich wundere in der Natur und sehe und genieße diese kleinen, schönen Dinge im Leben und kann das wirklich genießen.
Auch mit deinem Hund, der es im Laufe des Gesprächs reingekommen ist.
Ja, auch den, ja, den ich sehr liebe. Ich brauche nicht viel, ja. Ich bin kein Grösus. Ich habe ein kleines Auto, ich habe eine kleine Wohnung, ich lebe in einer sehr schönen Partnerschaft, die mir wahnsinnig viel Kraft gibt und hilft. Und bin demütig geworden und dankbar für die kleinen, schönen Dinge im Leben.
Was ich auch so wichtig an Norberts Geschichte finde, ist, dass es aufzeigt, dass auch wenn man sein Leben lang mit Suchterkrankungen zu kämpfen hatte, dass man damit sich selbst im Reinen sein kann, so wie das bei ihm der Fall ist.
Absolut, da bin ich ganz bei dir. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn ihr uns eure Meinung zum Thema Drogen sagen wollt, dann schickt uns bitte eine Mail an feedback@wienerzeitung.at.
Und abonniert gerne unseren WZ-Podcast Weitergedacht. Ciao, bis nächste Woche, wo wir wieder eine spannende Lebensgeschichte für euch haben.
Bis nächste Woche, ciao.